HR Info. Wissenswert.
Ich glaube, die Themen, die Franziskus als Papst bewegen, sind durchaus die gleichen, die Martin Luther bewegt haben. Es geht um Befreiung, es geht um soziale Gerechtigkeit und es geht um eine religiöse Botschaft, die Menschen verstehen können.
Wer ist besser, die evangelischen oder die katholischen?
Besser sind alle zusammen.
Papst Franziskus oder die EKD-Vizepräsidentin. Sie alle sprechen vom Miteinander der beiden Kirchen. Könnte es sein, dass wir in 100 Jahren wieder eine Kirche haben? Die Wiedervereinigung, vielleicht sogar eine Notwendigkeit angesichts sinkender Mitgliederzahlen oder eine schöne Utopie? Dieser Frage stellen sich unter anderem zwei hohe Kirchenvertreter, die beiden Frankfurter Stadtdekane, jetzt in hr-info wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Was seit Luther getrennt ist, möchten viele an der Basis gern wieder zusammensehen. Wenn der evangelische Kirchentag ab 24. Mai in mehreren Städten, unter anderem Wittenberg und Berlin, 500 Jahre Reformation feiert, stellt sich nämlich durchaus auch die Frage, kann man das feiern? Die Spaltung hat viel Leid, Kriege und Tod gebracht. Vertreter beider Konfessionen denken lieber schon laut nach über ein mögliches Zusammenwachsen der beiden Kirchen. Was könnte daraus werden? Fragt Bettina Emmerich.
Es ist ein ungewohnter Anblick. Ein katholischer Priester und ein protestantischer Pfarrer nebeneinander. Der eine im leuchtend roten Messgewand, der andere im schwarzen Talar. Aus der Disharmonie soll Harmonie werden zwischen den Konfessionen. Denn gegen die Trennung spricht mittlerweile vieles. Auch bei diesem Gottesdienst im Rahmen des Reformationsjubiläums im März 2017 in der Michaeliskirche in Hildesheim wird das Verbindende betont. Healing of Memory. Nebeneinander stehen Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford Strom, die obersten Vertreter der deutschen katholischen und evangelischen Kirchen. Feierlich versprechen sie an diesem Tag, der Einheit beider Konfessionen neues Feuer zu geben. Es ist ein sehr ernstes öffentliches Bekenntnis.
Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, nach Kräften darauf hinzuwirken, dass Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kirchen gegangen werden können.
Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Gemeinsam beten die Kirchenoberen, einig darin, dass der Streit und die Trennung der beiden christlichen Kirchen menschengemacht sind.
Wir kommen zu dir mit der Last unserer Entzweiung und Trennung. Wir kommen zu dir mit den Schatten der Vergangenheit.
Wir kommen zu dir in Scham und Trauer über das Leid, das aus unserem Streit entstanden ist.
Ist das der neue Ton im Umgang der beiden Kirchen miteinander? Wollen die getrennten Kirchen sich nicht mehr wechselseitig auf die Trennungsverschulden hinweisen, sondern zusammen an deren Überwindung arbeiten? Sind das jetzt 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers Vorzeichen für eine neue Einheit der beiden Kirchen? An der Kirchenbasis ist man über solche gelegentlichen Zeichen froh und darüber längst hinaus, in Frankfurt zum Beispiel. Hier arbeiten schon seit Jahren die beiden obersten Frankfurter Geistlichen, die Stadtdekane, eng zusammen. Der katholische Johannes zu Eltz und der evangelische Achim Knecht entwickeln gemeinsam Ideen für eine gemeinsame Zukunft. Ein Projekt ist zum Beispiel der Evensong im Frankfurter Dom, eine musikalische Abendandacht für alle mit Vertretern beider Konfessionen. Und wenn die Musik verklungen ist und die beiden Geistlichen am Ausgang Hände schütteln,
dann kriegen wir immer wieder die Rückmeldung, na endlich und geht doch und warum nicht schon lange. Und also da merkt man, es ist fast schon zu spät.
Sagt Stadtdekan Johannes zu Eltz. Die Kirchenbasis ist ungeduldig, will und fordert Annäherung. Die beiden Leiter der Frankfurter Kirchengemeinden sehen darin einen klaren Auftrag für ihre ganz konkrete Arbeit in Frankfurt.
Also als Achim Knecht ins Amt eingeführt worden ist, habe ich ihm öffentlich versprochen, alles das, was wir zusammentun können, werden wir auch zusammentun. Und das ist schon ziemlich viel.
Seither arbeiten sie eng zusammen und geben sogar das Interview für diese Sendung gemeinsam. Anfang des Jahres 2017 hatten sie zusammen sogar verkündet, in 100 Jahren sind wir wieder eine Kirche. Wie weit geht die Einheit zum Beispiel hier in Frankfurt?
Beim den Menschen, die in der Kirche Mitglied sind, verschwimmen die Unterschiede. Man versteht sich in erster Linie als christlich und erst in zweiter Linie unterschiedlich evangelisch-katholisch. Ich glaube, das Christentum wird scheitern, wenn es die Unterschiede in den Vordergrund stellt, sondern es geht einfach darum zu lernen, dass wir gemeinsam Christen sind, in aller Unterschiedlichkeit und in aller Gemeinsamkeit.
Längst schon denken die beiden Stadtdekane laut darüber nach, ob man Kirchengebäude verstärkt gemeinsam nutzen könnte. Diese Idee ist nicht mal neu. Im Wetzlarer Dom gibt es eine solche Regelung, ein Simultaneum, tatsächlich schon seit der Reformationszeit. Die beiden Konfessionen teilen sich das Haus und feiern dort ihre Gottesdienste einfach zu unterschiedlichen Zeiten. Aber so ist das nicht viel mehr als ein Sparmodell. Wie weit könnte eine gemeinsame Nutzung gehen? Für den evangelischen Stadtdekan Achim Knecht ist nicht nur der gemeinsame Gottesdienst denkbar, sondern auch Gäste einzuladen zum Abendmahl. Aber genau hierbei, beim feierlichen Kern des Gottesdienstes, wenn Brot und Wein geteilt werden, wie Jesus und seine Jünger das gemacht haben, wird es schwierig. Denn eine Tischgemeinschaft zu haben, wie Familien, wie Freunde das tun, mit einem Gastrecht für die andere Konfession, so einfach ist es nicht. Was der protestantische Kollege locker anspricht, ist ein heitler Gedanke für den Katholiken Johannes zu Eltz.
Ein gemeinsamer Sonntagsgottesdienst, weil man ein gemeinsames Haus benutzt und die Leute sich sagen, wir sind doch durch Taufe und Glaubensbekenntnis geeint, lass uns doch miteinander. Es macht mir Lust, daran zu denken, was da alles passieren könnte, wenn das mal passiert, aber es treibt mir auch ein bisschen Schweiß auf die Stirn, also da müssen wir noch drüber reden, Achim.
Ich habe ja auch von kalten Füßen gesprochen und auch durchaus mit Ernst. Aber wenn wir das nicht nur als Chiffre nehmen, die sagt, prinzipiell aus Glauben schon, aber faktisch nicht, sondern dann auch überlegen, welche Schritte würden denn gegebenenfalls unter bestimmten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen daraus folgen, also konkret dann.
Achim Knecht und Johannes zu Eltz sind schon auf dem Weg zueinander. Aber wie sehr können sich die Konfessionen aufeinander zubewegen? In den vergangenen Jahrzehnten ist in beiden Kirchen die Offenheit füreinander stetig gewachsen. Aber für gemischt konfessionelle Paare und Familien ist der religiöse Alltag noch immer von Trennendem geprägt. Ehepaare können nicht gemeinsam Gottesdienst feiern, weil die Auffassung von Abendmahl und Eucharistie unvereinbar geblieben ist. Das ist Thema in den Gemeinden. Und wie kommen die beiden Stadtdekane angesichts dieser Hürden doch immer wieder ins Gespräch miteinander? Durch das Erkennen, dass es diese Unterschiede gibt, sagt Johannes zu Eltz.
Also das ist auch eine Stufe von Qualität, die wir inzwischen erreicht haben, dass wir das andere in seiner Andersheit auch schätzen können, dass es uns keine Angst mehr macht. Man muss es aber erklären und theologisch auch rechtfertigen können und nicht einfach Traditionsgüter aufstapeln, das hat keinen Zweck.
Die Annäherung wird viel Fingerspitzengefühl brauchen und den Willen, mit Gewissheiten, Traditionen und Kirchenrecht neu umzugehen. Auf der Suche nach dem, was die beiden Kirchen miteinander verbindet, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Im Jahr des Reformationsjubiläums wird sehr deutlich, dass viel Trennendes erst in der Zeit nach Martin Luther entstanden ist. Vor 500 Jahren war von den Traditionsgütern oder einem Streit ums Abendmahl nicht die Rede. In den Thesen des Wittenbergers steckte vor allem die fundamentale Kritik am Geschäftsgebaren der Kirche und der damit verbundenen Erlösungsvorstellung. Martin Luther sah darin einen unheiligen Deal, den Sündenerlass gegen Geld. Dabei schien Martin Luther zunächst überzeugt, er könne durch kluge theologische Argumentation den Klerus zu Veränderungen bewegen, dazu sich zu reformieren. Tatsächlich bestätigen heute Theologen, Martin Luther selber habe die Spaltung nie gewollt, sondern eine wirkliche Reformation angestrebt. An welchem Punkt war die Spaltung dann wirklich unabwendbar, grundlegend und somit vollzogen? Der Marburger Theologe Professor Wolf Friedrich Schäufele sieht diesen Zeitpunkt im Jahr 1520, bereits 3 Jahre nach dem Thesenanschlag, dem Urknall für die Trennung zwischen Luther und der Kirche.
Im Dezember 1520 verbrennt Luther das päpstliche Rechtsbuch und die gegen ihn gerichtete päpstliche Aufforderung zum Widerruf zusammen mit seinen Studenten in Wittenberg. Er sagt sich damit von der Papstkirche los und der Papst im Gegenzug exkommuniziert Luther, schließt Luther aus der Kirchengemeinschaft aus. Damit sind formell 1520 im Dezember, 1521 im Januar die Wege auseinandergegangen. Und es ist eine ganz andere Art, Theologie zu treiben, eine ganz andere Art, das Christentum zu verstehen. Und hier ist eine Überbrückung eigentlich schon nicht mehr möglich.
Wenn Historiker gefragt werden, wie die Spaltung derart tief werden konnte, dann zeigt sich, dass es nicht nur um Martin Luther dabei geht. Professor Heinz Schilling erforscht die Umbrüche in der frühen Neuzeit. Er stellt fest, dass es erstaunlich früh zu sehr starken Polarisierungen kam, die bis heute andauern. Und Luther sei weit überzeichnet worden, auch seine theologische Leistung. Protestanten und Katholiken hätten sich nach 1517 messerscharf abgegrenzt, hätten den Streit gesucht. Die genauen, auch politischen Gründe dafür müssten aber historisch noch genauer untersucht werden.
Was ist 1517 folgende auch politisch gesehen schiefgelaufen? Wo haben sich Gegensätze aufgebaut, die gar nicht nötig waren, die bei Luther gar nicht drin sind? Und das können wir nur, wenn wir tiefenbohrend genauestens analysieren, was ist 1517 folgende geschehen und was ist da schiefgelaufen, was war sozusagen kollateral hier am Werk. Gerade bei der Gnadenlehre. Die Gnadenerkenntnis Luthers ist nicht so revolutionär, wie sie dann gemacht worden ist, weil eine tiefe Gnadendiskussion aus dem Mittelalter hervorgegangen ist und auch das erst durch diese Antagonisierung, durch diese Abgrenzung, durch diese Feindlichkeit dazu gekommen ist, dass man erst 500 Jahre später sagen konnte, nein, so weit war Luther doch von den päpstlichen Positionen nicht entfernt und umgekehrt.
Das 16. Jahrhundert gilt aus historischer Sicht als außergewöhnlich reich an Umbrüchen. Amerika ist entdeckt. Erfindungen wie der Buchdruck und eine neue Haltung zu den Naturwissenschaften verändern die Weltwahrnehmung. Und mittendrin erschüttert ein entlaufener Mönch in Wittenberg die Grundfeste der Papstkirche. Bei all diesen Turbulenzen, warum ist schließlich verloren gegangen, dass die beiden Konfessionen im Kern eine Glaubensbotschaft teilen? Diese Einsicht hat 450 Jahre nach Beginn der Reformation wieder zu einer Annäherung geführt. Das Zweite Vatikanische Konzil der katholischen Kirche von 1961 bis 65 ermöglichte erstmals ein Miteinander der Konfessionen. Der Marburger Kirchenhistoriker Professor Wolf Friedrich Schäufele.
Tatsächlich hat das Zweite Vatikanische Konzil, so großartig es für die ökumenischen Beziehungen auch gewirkt hat, doch die Unterscheidung festgehalten. Es gibt eine einzige Kirche Christi in Gestalt der römisch-katholischen Kirche. Es gibt sogenannte echte Teilkirchen, das sind die orthodoxen Kirchen des Ostens. Und es gibt eben die getrennten Brüder. Es gibt kirchliche Gemeinschaften, die nicht in gleicher Weise in der Fülle Zugang zum Heil in Christus haben.
Man sprach wieder miteinander. Luther war auch nicht mehr der Ketzer. Aber der Vorbehalt, nur die katholische Kirche sei Kirche in diesem Sinn und die protestantische Kirche lediglich eine Glaubensgemeinschaft, der blieb bestehen. Fast 40 Jahre später dann ein neuer Versuch. 1999 wollte man sich auf der Ebene der Glaubensinhalte abstimmen. Wie ist die Beziehung zu Gott? Was führt zum Heil? Das Abschlusspapier wurde unter dem sperrigen Titel Rechtfertigungslehre nach langen Verhandlungen gemeinsam formuliert.
Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich aus Gott um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade.
Lutherischer Weltbund, Katholische Kirche und der Weltrat Methodistischer Kirchen haben die Erklärung unterzeichnet. Die große Frage, wie der Mensch göttliche Gnade erlangen kann, die schon Martin Luther umtrieb, war damit zwar gemeinsam formuliert. Aber wurde damit die Ökumene wirklich eingeleitet? Im Jahr 2000 ein Dämpfer. Von katholischer Seite die Erklärung Dominus Jesus, die der spätere Papst Benedikt XVI. Josef Ratzinger maßgeblich mitentwickelt hat. Ihr Inhalt? Alle stehen unter dem Wort der Bibel. Aber Jesus hat seinen Jüngern einen Sendungsauftrag erteilt, eine Kirche zu errichten. Diese Institution lebt in der katholischen Kirche fort. Die Protestanten sind nach dieser Lesart kirchliche Gemeinschaften, brüderlich verbunden, aber in diesem Sinne keine Kirche. Für evangelische Christen ein Schlag ins Gesicht und ganz klar ein Rückschlag für die Ökumene. Warum ist das so? Noch einmal Professor Wolf Friedrich Schäufele von der Uni Marburg.
In der katholischen Kirche ist die Struktur, die Institution heilsbedeutend. Sie ist sozusagen Teil der religiösen Überzeugung, ist Teil der religiösen Praxis. Im Protestantismus ist diese Struktur nicht in gleicher Weise heilsgeschichtlich aufgeladen, sondern sie ist eine Frage der reinen Organisation und der Zweckmäßigkeit und wird dementsprechend sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Hier ist tatsächlich ein unterschiedliches Verständnis von Christentum, hüben wie drüben, grundlegend. Und das macht sich auch äußerlich in den nicht kompatiblen Strukturen bemerkbar, aber tatsächlich im Tieferen auch in einer sehr unterschiedlichen Ausgangssituation, wie man Christsein definiert.
Hier die Institution, dort die Glaubenspraxis. Aber wird dann nicht über etwas diskutiert, was an der Basis gar keine praktische Relevanz mehr hat? Der katholische Stadtdekan von Frankfurt, Johannes zu Elz.
Tatsächlich ist der Druck der uns umgebenden Gesellschaft und in ihr auch der Christenheit, überflüssige Spaltungen aufzuheben, für mein Erleben ziemlich groß. Und alles, was wir nicht zwingend brauchen, um unsere Essenz zu bewahren, müssten wir auch beiseite legen können unter den gegebenen Umständen. Also nichts wie los und sich auf die Suche machen nach der einen Kirche.
Also ich teile die Beobachtung, gerade wo die Menschen ja heute die kirchlichen Unterschiede nicht mehr so deutlich sehen, dass man dann sagt, ja, wo ist eigentlich das Problem?
Bestätigt der evangelische Stadtdekan Achim Knecht. Wo ist das Problem? Ist heute eher Pragmatismus angesagt? Während die Kirchenoberen von einer Einheit in Vielfalt sprechen oder von der versöhnten Verschiedenheit, will die Basis ihren Glauben einfach zusammen erleben. Werden Unterschiede künftig eine kleinere Rolle spielen? Ist Pluralität ohne dies die neue Form des Zusammenlebens? Der Marburger Kirchenhistoriker Wolf-Friedrich Schäufele kann sogar erkennen, dass diese Fähigkeit zur Pluralität eine positive Folge, ein gutes Erbe der europäischen Geschichte ist. Hat die Aufspaltung der christlichen Religion die Europäer besonders befähigt in Sachen Toleranz? Hat sie sie aufgeschlossener gemacht gegenüber Andersdenkenden? Hat die einst blutige und inzwischen friedliche Koexistenz der Religionen uns etwas Gutes hinterlassen?
Wir haben gelernt, dass es möglich ist, eine eigene Überzeugung festzuhalten, zugleich aber auch duldsam im Zusammenleben mit anderen Überzeugungen, mit anderen Religionen auszukommen. Das ist einer der großen Erträge der Reformationszeit. Niemand wollte die Spaltung. Als sie da war, hat man sich mit ihr arrangiert. Man hat rechtliche Mittel gefunden, man hat Formen des sozialen Umgangs gefunden, diese ungeliebte Pluralität zu verwalten und damit auszukommen. Und das ist ein Lernprozess, der selbstverständlich zur Entstehung der offenen Gesellschaften von heute beigetragen hat und der selbstverständlich sich auch im interreligiösen Miteinander heute bewähren kann.
Wenn diese Beobachtung stimmt, dann steckt in der Sehnsucht nach der Einheit der Konfessionen eine große Chance. Auch wenn der Weg nicht zum Ziel führt, bleibt doch die Gewissheit, das Wichtigste gemeinsam zu haben. So gesehen mündet die Suche nach der Einheit der christlichen Gläubigen in ein Respektieren von Vielfalt. Die Theologin Margot Käßmann jedenfalls hat öffentlich erklärt, genau diese Vielfalt sei für sie wichtiger als Einheit.
Für mich ist das Ziel der Ökumene keine Einheitskirche. Ich finde eine Einheitskirche genauso langweilig wie eine Einheitspartei, sondern ich finde Kirche in Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist ja auch kreativ. Das regt ja auch an, wenn andere anders sind als du selbst. Da denkst du auch anders über dich selbst nach. Also insofern finde ich Ökumene der Vielfalt, der versöhnten Verschiedenheit schon das Ziel. Allerdings wäre natürlich eucharistische Gastfreundschaft ein schönes Zeichen, weil wir wollen ja auch die Welt zur Einheit rufen. Und wenn wir dann nicht an einem Tisch zusammenkommen können, ist das auch ein schlechtes Zeichen nach innen und nach außen.
Kirche, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit feiert. Was Margot Käßmann da formuliert, klingt gut und machbar. Und auch Protestanten können ja mittlerweile dem katholischen Papst bei vielen seiner Gedanken folgen. In 100 Jahren also wieder eine Kirche? Das verlangt nach einer Bestandsaufnahme. Wo genau liegen die Differenzen? Corinna Tertel hat die beiden Redakteure für Kirche und Religion im Hessischen Rundfunk gebeten, uns doch einige wichtige Unterschiede nochmal zu erläutern. Klaus Hofmeister für die katholische Seite und Lothar Bauer-Ochse für die evangelische.
Fangen wir bei Maria an. Die Mutter Jesu sehen die beiden Kirchen so.
Katholisch. Sie wird hoch verehrt als Mutter Gottes, aber sie wird nicht angebetet, das wird oft verwechselt, sondern wegen ihrer Nähe zu Jesus einfach um Hilfe angerufen, eben um Hilfe bei Gott.
Evangelisch.
Sie ist eine besondere Frau, eine besondere Rolle hat, aber im Blick auf Glaubensleben, Heilsvermittlung hat sie keine Aufgabe.
Hoch verehrt, aber nicht angebetet. Besonders, aber für das Glaubensleben ohne Bedeutung. Das sind die feinen Unterschiede im Hinblick auf Maria. Für Frauen generell gilt, das katholische Priesteramt ist fest den Männern vorbehalten. In der evangelischen Kirche aber gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts Pfarrerinnen.
In der evangelischen Kirche kann man im Grunde sagen, ein Pfarrer, eine Pfarrerin ist zuallererst Seelsorger und ist in gewisser Weise auch Lehrer, vermittelt eben Glaubensdinge, predigt, unterweist, verkündigt, aber er ist nicht in erster Linie Heilsvermittler.
Katholisch.
Der Priester ist in der katholischen Kirche der Repräsentant Christi. Durch die Weihe ist er sozusagen in einem anderen Stand als die normalen Christen. Als Nachfolger der Apostel ist er direkt von Christus berufen und auch durch ihn beauftragt.
Die beiden Kirchen definieren vor allem die Rolle der Bibel recht unterschiedlich.
Katholisch.
Bibel ist für Katholiken wichtig, aber nicht so wichtig, denn wir haben noch die Tradition. Also das heißt, nicht alles, was wichtig ist in der katholischen Kirche, muss unbedingt in der Bibel stehen.
Evangelisch.
Für die Protestanten gilt eben sola scriptura, eine der klassischen Formulierungen von Martin Luther. Allein die Schrift genügt, um alles zu wissen über Gott, über Jesus, über den Glauben. Und damit das auch so ist, hat eben Luther die Bibel übersetzt. Luther wollte eben, dass möglichst jeder Christ seine Bibel in der Hand hat, damit er eben sich selber informieren kann, worum es beim Glauben geht.
Und so stellt auch der evangelische Gottesdienst das Wort in den Mittelpunkt.
Weil für Evangelische die Predigt wirklich mit das Wichtigste am Gottesdienst ist, die Auslegung des biblischen Textes, die Verkündigung, Lieder, Gebete sind eigentlich eher so zweitrangig dem Gegenüber.
Im Gegensatz zur katholischen Messe.
Katholiken erleben einen Gottesdienst, der ganzheitlich ist, der sinnlich ist, der körperlich ist. Da bewegt man sich, da steht man auf, da kniet man nieder, da riecht man etwas, da gibt es Weihrauch, da wird man ab und zu mit Weihwasser besprengt. Also das ist ein Gesamtgeschehen, wo man das Göttliche versucht zu erleben.
Schließlich das Abendmahl, die Eucharistie. Hier zeigen sich ganz wesentliche Unterschiede. Die Protestanten selbst werden beim Abendmahl zu Lutheranern und Reformierten.
Die Lutheraner sagen, in der Abendmahlsfeier ist Christus gegenwärtig in dem Brot und in dem Wein, aber es findet eben keine sozusagen tatsächliche Verwandlung von Brot und Wein statt. Für Reformierte ist das Abendmahl eher ein symbolischer Akt, ein Erinnerungsmahl. Für reformierte Christen ist dieser Aspekt der sozusagen leiblichen Gegenwart Christi nicht so wichtig.
Für die katholischen Gläubigen hingegen bedeutet die Feier der Eucharistie eine Wandlung.
Wenn das Brot und der Wein verwandelt werden, dann sind sie anschließend Leib und Blut Christi, das sagt der Glaube, und sie bleiben es auch, wenn die Messe vorbei ist. Und deshalb tut man das Brot anschließend in den sogenannten Tabernakel und da kann das Brot dauerhaft als Christus, eben als Leib Christi, verehrt werden, angebetet werden.
Die evangelische Kirche kennt nur zwei Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Die katholische Kirche hat als heilige Zeichen der Gnade 7 Sakramente. Darunter die Beichte, die Firmung, die Krankensalbung, die Priesterweihe und die Ehe, weshalb auch keine Scheidung anerkannt wird. Und auch die Rolle, die Kirche an sich spielt, ist ein elementarer Unterschied.
Katholisch.
Die Kirche als Vermittlerin des Heils spielt eine wichtige Rolle. Und nicht die Unmittelbarkeit zu Gott ist in erster Linie, sondern es geht schon auch um die Vermittlung des Heils durch die Kirche.
Evangelisch.
Hart auf hart gesagt, würde der evangelische Christ auch sagen, ich kann auch ohne meine Kirche Christ sein.
Womit wir wieder bei Luther wären und seiner Grundfrage, wird die Gnade Gottes den Gläubigen direkt oder durch die Kirche zuteil?
Evangelisch.
Versus?
Katholisch.
Es gibt ein schönes Wort von Schleiermacher über die Grunddifferenz der Kirchen, das ist ein Theologe. Er sagt, Protestanten wissen sich Christus verbunden und deshalb der Kirche. Katholiken wissen sich der Kirche verbunden und deshalb Christus verbunden.
Die feinen und auch die fundamentalen Unterschiede auf den Punkt gebracht von Corinna Tertel, zusammen mit den beiden Theologen Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse aus der hr-Kirchenredaktion. Was bleibt, ist die spannende Frage. Haben wir in 100 Jahren wieder eine Kirche? Das war hr-Info Wissenswert. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.